Bevor es losgeht, Werbung in eigener Sache. Nichts nervt Menschen mehr wie unstrukturierte Diskussionen im Kreis und Meetings ohne klare Moderation. Genau dafür haben wir ein neues Training bei Hello Agile. In unserem Moderationstraining lernst du an 2 Tagen, wie du Gespräche in Gruppen richtig gut leiten kannst. Alle Infos zu dem Training findet ihr unter helloagile.de/training/Moderationstraining. Herzlich willkommen zu Unboxing New Work, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Ich bin Konstantin und ich möchte gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen herausfinden, wie modernes Arbeiten Menschen zufriedener und Organisationen wirksamer macht. Bei Hello Agile begleiten wir Menschen und Unternehmen auf ihrem Weg zu New Work und Agilität. Heute geht es um einen Begriff, der schon durch die Unternehmensflure geisterte, als noch lange niemand von New Work sprach. Ein Thema, das trotzdem aktueller ist denn je. Moderation. Dazu freue ich mich, Lutz Hüser begrüßen zu dürfen. Lutz ist Co-Host dieses Podcasts und Kollege bei Hello Agile. Er verantwortet hier die Themen Facilitation und Moderation. Und genau darüber soll es ja heute auch gehen. Aber erstmal, Lutz, schön, dass du heute als Gast da bist.
Hallo Konstantin, sehr schön hier zu sein und ein bisschen komisch auch. Normalerweise sind wir im Workshop-Raum gemeinsam. Mal gucken, wie wir uns hier heute eingrooven.
Schauen wir mal, vor allem wenn wir niemanden vor der Brust haben, sondern nur mit uns beschäftigt sind. Aber du sprichst schon an, wenn 2 Facilitator zusammenkommen, dann muss jedes Format mit einem Check-in beginnen. Deswegen Frage an dich, wann hast du das letzte Mal gedacht, hey, die Person hat es jetzt aber jetzt richtig geil moderiert?
Okay, da muss ich kurz nachdenken. Ich komme gerade so ein bisschen mit den Wochen durcheinander, aber ich hätte gesagt, letzte Woche Donnerstag, kurzes, knackiges Meeting mit unserer Kollegin Lara, die finde ich sehr, also wirklich sehr, sehr strukturiert und sehr gut Meetings baut. Und ich finde es auch mit einem guten Charme hinkriegt, zu sagen, liebe Leute, jetzt ist alles gesagt, aber vielleicht noch nicht von jedem, lass uns weitermachen.
Absolut. Ich lache deswegen sofort los, weil ich schreibe mir dann immer zur Sicherheit, falls ein Podcast-Gast mir die Gegenfrage stellt, schreibe ich mir meine Antwort vorher mal auf. Und was glaubst du, was ich aufgeschrieben habe? Lara.
Wirklich?
Ja, absolut. Weil es gar nicht in erster Linie ist, vielleicht für die Zuhörenden nochmal zur Einordnung, die Lara ist unsere Kollegin, die vor allem Marketing macht, aber auch viel hier für den Podcast, fürs Schneiden und Veröffentlichen und so weiter zuständig ist, wenn dann mal geschnitten werden muss. Und eigentlich ist gar nicht ihre zentrale Aufgabe, Meetings zu moderieren, aber das kommt immer mal wieder vor und dann sind wir begeistert, wie sie diesen Nebenschauplatz bespielt, oder?
Ja, wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und ich finde auch ein spannendes Beispiel, ich weiß nicht, weil ich habe Lara noch in keinen zum Beispiel meiner Trainings gesehen, aber ich glaube so, wenn du eine gute Meetingkultur in deinem Unternehmen hast, und dann trägt sich das immer weiter zu, ne? Und niemand wird sagen, also ich glaube nicht, dass irgendjemand mal zu Lara gesagt hat, so musst du Meetings strukturieren, sondern das hat die einfach übernommen, sicherlich auch zu Teilen mitgeprägt. Und das ist ja das Schöne, wenn gute Formate, gute Praktiken einfach für alle selbstverständlich werden, dann hast du es in die Kultur geschafft.
Absolut. Und damit sind wir auch schon mitten im Thema, deswegen rudere ich vielleicht noch mal ein Stück zurück.
Ja, gerne.
Vielleicht zu dem Einstiegspunkt. Es gibt sicher Menschen, die sagen, also ich bin doch gut darin, Gespräche zu führen. Wozu brauche ich denn Moderation? Was würdest du denen antworten? Und haben die oft vielleicht auch recht?
Sicherlich haben viele Leute recht. Also ich sehe viele gute Moderatorinnen. Ich sehe aber auch viele Menschen, wo das nicht so ist. Ich sag in unseren Trainings ganz häufig den Satz, und da bin ich auch überzeugt von, so ein gutes Moderationstraining ist wie ein Erste-Hilfe-Kurs. Das sollte man regelmäßig wiederholen, weil es schleifen sich ja automatisch immer so ein paar Sachen ein. Und sich regelmäßig an so ein paar Prinzipien zu erinnern oder nochmal neue Impulse zu kriegen, um da nicht einzurosten, das schadet nicht. Nee.
Ja, was ist vielleicht der Unterschied zwischen, ich kann Gespräche gut führen, und ich moderiere oder moderiere sogar gut?
Ja, also Gesprächsführung, finde ich, zeigt sich ja dann häufig so im 1-zu-1-Setting oder wenn man wirklich vorne steht und eine exponierte Rolle hat, so, ne? Also das heißt, ich weiß, wo ich hin will, ich stelle dir die Fragen, etc. Und Moderation wäre dann für mich auch nochmal dieses, zwar die Gruppe begleiten und auch ein Stück weit zu lenken, aber in erster Linie ist das eine unterstützende Funktion. Also, ne, lenke ich das Gespräch, aber ich mache es überhaupt erstmal möglich, dass ein Gespräch in der Gruppe entsteht, auch abseits von dem, was ich vielleicht inhaltlich für richtig halte.
Das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, ne? Also die Unterscheidung zwischen persönlicher Beteiligung, nicht?
Ja, das sowieso. Und das ist ja auch im Arbeitsalltag, das zumindest kriege ich das in meinen Coachings und Trainings ganz viel mit, wo die Leute auch so strugglen, ne? Wo sie, also dieser Umgang mit der Doppelrolle. Also wie kann ich ein Gespräch eigentlich moderieren, wenn ich selber inhaltliche Stakes drin habe? Das beschäftigt, glaube ich, viele Menschen. Soll ich direkt eine Antwort geben? Oder?
Ja, klar.
Okay, gut. Genau, also der Berater und BWLer in mir, der würde jetzt sagen, du brauchst immer eine externe Person, ne? Also Konstantin, genau, ne? Aber wir wissen, dass der Arbeitsalltag auch zu unterschiedlich ist. Und ich glaube, dass das halt viel mit Transparenz zu tun hat, ne? Dass es Menschen sind nicht auf den Kopf gefallen. Und wenn man mit vier Leuten in der Runde sitzt und eine Person moderiert das Gespräch, dann kann die sich immer wieder auch auf eine Rolle berufen und aber auch immer wieder sagen, hey, und jetzt nicht als Moderator, als Moderatorin gesprochen, sondern meine inhaltliche Meinung, ne? Dann können die Leute das auseinanderhalten. Und besonders charmant ist es, wenn man zumindest mal auf dem Schirm hat, dass man ja vielleicht nicht der Erste ist, der den inhaltlichen Punkt reinbringt, wenn es in eine Diskussion geht, und vielleicht auch nicht der Letzte, ne? Also weil so viel Macht hat man in der Moderation dann ja schon auch, dass man damit Anker setzt oder Themen auch in einer gewissen Form abschließt, aber ne, dem Gespräch eine Struktur geben und mittendrin mitzudiskutieren, das geht meiner Meinung nach schon.
Zu dem Thema Macht komme ich nachher nochmal mit dir. Vorher vielleicht noch, oder anders, ich gebe dir völlig recht, ich fasse das immer so, klar ist extern vielleicht besser und klar ist vielleicht ein professioneller Facilitator, professioneller Moderator besser, aber im Zweifelfall ist die Frage, was vergleiche ich womit? Also vergleiche ich jetzt mein normales Meeting ohne irgendwas mit dem besten Workshop, der lang konzipiert wurde, und mache deswegen dann gleich gar nichts mehr, oder schaue ich halt in den Möglichkeiten, die ich jetzt habe, von den Ressourcen her, die ich habe, mache ich das Beste draus.
Ja. Und ich würde auch noch dazu sagen, also das ist ja nicht schwarz-weiß, ne? Und wenn ich die Wahl habe zwischen, ich vergebe eine Moderationsrolle und die Person hat halt inhaltlich Punkte auch, die sie selbst mit einbringt, und ich vergebe keine Moderationsrolle, würde ich immer sagen, bitte Ersteres.
Also ja, genau. Ja, so gut wie möglich sozusagen.
Ja. Klar, und umso ganz kurz, und ich glaube, so als Faustformel, umso involvierter du bist, und das muss nicht immer negativ sein, das kann auch pure Begeisterung sein, umso involvierter du in dem Thema bist, umso eher ist es sicherlich sinnvoll, das extern moderieren zu lassen. Oder,
ja, und auch umso kritischer das Thema ist. Also kritisch nicht nur im Sinne von schwierig oder konfliktgeladen, sondern auch wichtig. Umso eher ist es vielleicht sinnvoll, dann sich da wirklich viel Zeit zu nehmen und externe Hilfe zu holen.
Ja. Guter Punkt, unterschreibe ich.
Nochmal eine andere Richtung. Jetzt haben wir das auch mehrmals angesprochen, weil es uns auch beide verbindet, das Thema Facilitation. Wir machen auch beide Lego Serious Play, wo man sich auch Facilitator nennt. Also Workshops gibt, in dem Fall mit Lego Serious Play, aber wir geben auch Workshops ohne diese Methode. Bevor wir da tiefer einsteigen in das Thema Moderation, kannst du uns kurz Klarheit geben über die Begriffe Moderation, Facilitation, vielleicht auch Gesprächsführung. Da kursiert ja einiges, auch einiges nebeneinander. Wo fängt es für dich das eine an und hört das andere auf?
Ja, also zuallererst beobachten wir und sprechen wir auch viel drüber. Es gibt wahnsinnig viele unterschiedliche Definitionen, und ich bin niemand, der sagt, ich bin nicht die Sprachpolizei, die sagt, das, was du jetzt machst, ist gerade mehr Facilitation als Moderation und so, ne? Ich denke mir, am Ende sollen die Leute sich wohlfühlen mit dem Label, den sie sich selbst geben, so. Aber um das trotzdem zu systematisieren, würde ich sagen, Facilitation, also die Interaktion von Menschen zu erleichtern oder zu ermöglichen, Gruppen bestmöglich zu begleiten, ist für mich ja ein übergeordneter Begriff, geht tiefer. Und Moderation, also die Gesprächsführung in Gruppen, ist ein Teilbereich von Facilitation. So, jetzt könnte man natürlich sagen, ah ja gut, dann ist Moderation vielleicht der Einstieg und Facilitation der Oberbegriff, die Oberkunst. Da würde ich schon noch mal tendenziell ein bisschen widersprechen, weil für mich ist das so eine Doppelklick-Variante. Ne? Also wann immer ich Gruppenprozesse facilitativ begleite, muss ich auch moderieren. So, ne? Und ich kann jetzt als sehr erfahrener Facilitator sagen, na, ich möchte noch mal in dieser Phase von Workshops, vom Meeting besser werden. Ne? Oder ich kann sagen, ich moderiere total gut, aber möchte noch mehr auf Interaktion, Gruppendynamik, Methoden setzen. Dann gehe ich tiefer rein in das Thema Facilitation. Ja.
Methodik ist ein gutes Stichwort. Du hast mal zu mir gesagt, wenn du mir alles an Methoden wegnimmst, kann ich mit Moderation immer noch gute Meetings gestalten oder zaubern. Was bleibt dann übrig, wenn die Methoden wegfallen? Vielleicht ist das eine andere Annäherung nochmal an diese Unterscheidung.
Genau, also deswegen, ich ganz kurz weiter ausgeholt, ich hatte vor, lass es 4-5 Monaten sein, durfte ich eine Vorstandssitzung moderieren und die haben zu Beginn gesagt, sie wollen, und die waren auch fachlich fit, ne, haben gesagt, sie wollen Moderation. Sie wollen nicht irgendwie groß Gruppenprozess, sie wollen nicht große Methoden und so. Und ich habe mich richtig gefreut, das zu machen, weil ich dachte mir, das ist jetzt mal so back to the basic, alle Leute an einen Tisch. Und erstmal nur in Anführungsstrichen Sprache, nur gucken, dass wir diese Gespräche in dieser Gruppe gut strukturieren. Natürlich gab es am Ende auch Post-its und so ein bisschen, ne? Aber es war wirklich ganz fokussiert auf das Gespräch, das wir hier als Gruppe führen oder die Diskussion, die wir führen wollen, die soll gut begleitet werden. So.
Und wir uns das vorstellen können, wie viele Leute waren da dabei? Wie hat da der Raum ausgesehen?
Das waren 6 Leute. Und war eine Initiative von Menschen, die sich für Unternehmensnachfolge da einen Verein gegründet haben und total spannend, jeder einzelne von denen ist Geschäftsführer im Mittelstand oder gestandener Berater, ne? Also das heißt, die haben, glaube ich, also Lego Series Play, Playmobil Pro, 3D-Welten, so alles, was es an geilen Methoden gibt, hatten die schon durchgespielt, ne? Haben sich aber bewusst gesagt, nee, Fokus auf Diskussion, Fokus auf ein gut geführtes Gespräch. So, und wir saßen dann bei uns im Keller. Leider war unser großer Workshop-Raum an dem Tag nicht verfügbar. Und saßen an einem Tisch, aber an dem Tisch im Kreis. Das ist vielleicht auch so ein Moderationsding, das mir sehr wichtig ist. Es muss nicht immer der Stuhlkreis sein, aber ich sage immer, keine zweite Reihe. Zweite Reihe, Tod des Fokuses. Und wenn ich Gespräche strukturiere dann oder moderieren will, dann ist es schon sehr nützlich, wenn sich die Menschen untereinander alle sehen können. Ja.
Absolut. Ich damit verrate ich jetzt was über mich. Ja. Ich bin ja gar kein großer Freund von Stuhlkreisen. Das darf man in unserer Bubble gar nicht sagen. ich bin tatsächlich ein Freund von irgendwie Tisch U oder so oder eben der große Tisch, wo alle dran sitzen können, sich angucken können, weil ich sage, irgendwo muss der Mensch ja seinen Krempel hinstellen. Und ich bin auch dankbar für jeden, der auch mal was aufschreibt, sich Notizen macht im Gespräch und das fokussiert macht. Und ich habe immer das Gefühl, so im Stuhlkreis wird das alles schnell so ein bisschen unwürdig auf dem Schoß und so. Kannst du mir erklären, warum der Stuhlkreis denn so viel besser ist als der Tisch, an dem er im Kreis sitzt?
Nee, also erstmal steckt hinter diesem Ding mit dem Stuhlkreis natürlich auch so ein bisschen die Logik von, man kann sich nicht verstecken, man kann sich, man ist weniger versucht, sich irgendwie hinter seinem Laptop, hinter seinem Notizbuch zu verstecken. Ich würde aber sagen, Stuhlkreis als Dogma als das muss so sein, würde ich auch nicht mitgehen. Ich würde aber schon so weit gehen und zu sagen, keine zweite Reihe. Also, ja, dass wir nicht auf Hinterköpfe gucken. So, und der Rest muss man schauen. Ich bin auch ein Fan davon, in längeren Meetings und Workshops immer wieder auf Bewegung zu setzen. Ne? Sozusagen, hier diskutieren wir gerade irgendwie an einem Tisch und jetzt stehen wir mal auf, gehen an eine Flipchart oder ein Whiteboard und die Leute stehen auf, stellen sich woanders hin, ne? Dann hast du nochmal so ein bisschen Musterunterbrechung. Ja, genau. Und deswegen muss, also für mich persönlich muss es auch nicht immer der Stuhlkreis sein. Aber schon meine Default-Variante, so ehrlich muss ich auch sein.
Ich glaube, einig sind wir uns, dass Raum- und Perspektivwechsel super zusammengehen und eine Gruppe dann neu starten lassen in einem Modul von einem Workshop, sondern denkst jetzt einfach mal.
Ja, ja, und auch da, ne, also wenn ich mit Gruppen in längeren Prozessen arbeite, dann kriegen die das relativ schnell raus. Aber die am Anfang lernen die erstmal so on the fly. Nee, wir fangen erst an, jetzt hier auf ein Ergebnis aus einer kleinen Gruppe zu schauen oder auf ein Post-it-Flipchart, etc., wenn alle ohne zweite Reihe vor dem Ding stehen. So, und das sorgt schon für so viel Fokus, dass ich darauf nicht verzichten wollen würde, ja.
Ja, absolut. Ich kenne auch den Moment immer, man hat jetzt eine Runde und man notiert, also die Teilnehmenden notieren nochmal einen Gedanken fertig. Eine Person reißt halt die Timebox noch so ein bisschen, schreibt den Zettel fertig. Die meisten stehen schon am Whiteboard oder am Flipchart und wollen schon loslegen und dann der moderative Eingriff zu sagen, hey, wartet mal, wir warten jetzt noch auf den Julius, keine Ahnung, bis der fertig geschrieben hat und fangen nicht an, ja, während jemand noch so am Aufstehen ist oder so. Ja, auch wenn dessen Ohr natürlich schon funktionieren und er sagt, naja, ihr könnt schon mal anfangen.
Voll. Und das sagt ja meistens mehr über die Person, die das gerade begleitet, als über die Gruppe selbst, ne? Das ist so dieses, so, komm, Hektik, Stress, jetzt müssen wir fertig werden. Ich sag das selbst über mich, weil ich schon noch jemand bin, der Gruppen schnell mal unter Stress setzen kann, mit meiner Ungeduld. Aber gerade diese 10 Sekunden, bis alle stehen, bis sich alle in die Augen schauen können, die holt man am Ende immer rein. Also da wird niemand schneller fertig, weil man da schon mal angefangen hat zu diskutieren.
Absolut. Ich glaube, es entsteht auch oft aus so einem Unwohlgefühl von alle gucken jetzt auf die eine Person, die da noch schreibt. Ich glaube, das ist der eigentliche Treiber an diesem ungeduldig weitermachen.
Ja, das kann gut sein. Ich achte noch mal drauf.
Lass uns noch mal zu einem anderen Thema zurückkommen, zu dem Thema Macht. Weil Moderation hat ja auch immer so eine Machtdimension. Also wer jetzt das Gespräch führt, wer das Mikrofon führt, wenn man jetzt sich wirklich mal so ein Panel vorstellt, wo man dann wirklich dieses Machtmittel auch in der Hand hat. So oder so, wer moderiert, steuert ja das Gespräch. Wie gehst du damit um? Wie achtest du darauf, dass Moderation nicht Manipulation wird?
Ja, ich glaube, es ist halt, ich glaube, man muss, der erste Schritt ist, dass man anerkennen muss, wenn ich ein Gespräch moderiere, nehme ich eine andere Rolle ein. So, und diese Rolle hat halt, damit sie ausgeübt werden kann, hat sie Machtmittel, ne? Also die Person, die moderiert, darf Menschen unterbrechen. Da bin ich ganz fest davon überzeugt. Sie darf sagen, jetzt ist genug. Sie darf Zeitboxen setzen. Sie wird auch, würde ich sagen, anders wahrgenommen von den anderen Leuten. So. Und das kriegt man nicht weg. So, ne? Und dann kommt es, glaube ich, darauf an, so ein paar gruppendynamische, psychologische Effekte sich bewusst zu sein. Also erstmal, dass es die überhaupt gibt. Zum Beispiel Framing. Also welchen Rahmen packe ich um die Informationen drumherum? Und Teilnehmer von Trainings bei mir, die sagen manchmal an Tag 2, ich glaube dir gar nichts mehr. Weil da highlighte ich immer, was wir gerade machen. So. Aber es fängt ja mit so Kleinigkeiten an. Ne? Also ich glaube, wir hatten auch schon mal dieses Gespräch in einem anderen Projekt mit der Arbeitsschutzschulung. Ne? Also wenn ich da reingehe und, ja, und frame, indem ich sage, Leute, ich habe keinen Bock, ihr habt keinen Bock, wir müssen den Bums halt machen, ne? Dann und dann loslege, dann gebe ich dieser Arbeitsschutzschulung einen ganz anderen Rahmen, wie wenn ich sage, schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich weiß, ihr seid nicht freiwillig hier, aber es geht um ein Thema, das dazu beitragen kann, dass ihr und eure Kollegen jeden Tag sicher nach Hause kommt. So, jetzt könnte man sagen, das ist manipulativ, aber ehrlicherweise darf man sich über so Framings auch einfach machen. Man muss sich nur bewusst sein, dass das, dass solche Effekte immer wirken.
Ja, ich glaube, manipulativ wird das Beispiel, wenn du dann bewusst das Thema schlecht reden würdest. So ähnlich wie jetzt die Person, die keinen Bock hat und in die Arbeitsschutzschulung so reinkommt mit dem, was du gesagt hast. Ja. Ich könnte man ja bei anderen Beispielen auch sagen, ich frame das von Anfang an negativ, weil ich das Thema torpedieren will.
Ja, genau. So. Und ich glaube, noch ein anderer Punkt ist auch, ne, man darf als Moderator, Moderatorin also man darf nicht denken, dass man klüger ist als die Gruppe so, ne? Und ich versuche das halt zu lösen, indem ich an ganz, ganz vielen Stellen die Gruppe beteilige, ne? Dass ich sage, hey, wir haben jetzt gerade schon 10 Minuten über dieses Thema diskutiert. Das ist unser Ziel für heute. Ich bin mir nicht mehr sicher, sind wir auf dem richtigen Weg oder nicht. Alle mal die Hand hinter den Rücken, auf 3 zeigen, Daumen hoch ist, nee, passt super, wir diskutieren weiter. Daumen runter ist, nee, eigentlich reicht's jetzt. Na, und dann kann man damit ja weiterarbeiten mit so Live-Stimmungsbildern.
Ja.
Ja, weil man, genau, also man darf, soll die Gruppe auch beteiligen, das finde ich nicht verwerflich, ja.
Jetzt redest du schon direkt über positive Instrumente, sage ich mal. Mhm. Gleich ein Beispiel gebracht. Gibt es aber andersrum auch Techniken oder Verhaltensweisen, wo du persönlich sagst, das machst du bewusst nicht, damit du eben nicht diese Rolle der Moderation ausnutzt oder nicht verzerrend wirkst. Ja. Muss ja auch nicht immer nur inhaltlich sein, dass man die Sache in eine gewisse Richtung drehen will. Es könnte ja auch sein, dass man sich den Job leicht machen will.
Ja. Ich, warte, muss ich kurz drüber nachdenken. Aber ich glaube, was ich zum Beispiel nicht mache, ist, dass, also manchmal merkt man ja, dass eine Person in der Gruppe so ein bisschen markiert wird, ne? Dass die Leute, also
erklär das mal.
Übertrieben gesagt, zum Beispiel, wir sitzen in der Retrospektive, also in einem Format, wo man über Zusammenarbeit redet, und du sagst, ich würde jetzt noch mal gerne was Grundsätzliches ansprechen, und dann sehe ich schon 2 Leute so ein bisschen so meine wahrzunehmen, wie sie mit den Augen rollen. So. Und dann kann ich natürlich als Moderator irgendwie erstmal versteifen und sagen, ja, komm mal bitte zum Punkt. Ich kann aber auch erstmal versuchen, mir nichts anmerken zu lassen. Ne? Ich schaue dir in die Augen, ich nicke, ich nehme wahr, was du sagst, ne? Und hau nicht noch auf die markierte Person, die du dann in dem Fall wärst, ein. So, ne? Also sich da dem Sog der Gruppe dann nicht hingeben lassen. Das wäre vielleicht so eine Sache, wo ich sagen würde, da sollte man aufpassen, was man nicht tut. Ja, aber wenn du so konkret fragst, hast du da spontan was im Kopf?
So als ich würde da sogar mitgehen, in die Richtung der markierten Person, auch Personen nicht markieren.
Ja, passiert auch schnell, ne?
Also ja, das ist, man hat ja manchmal so Komplementärtypen, so Typen, die einem auf den Keks gehen, mit denen man sich einfach schwer tut. Und da ist es dann auch professionell, wenn man sagt, okay, ich markiere die Person eben nicht. Und dann ist man, es passiert nämlich schneller, als man denkt, dass man selber dann in den Augen rollt und sich so, so ein bisschen Allianzen sucht, unbewusst mit Teilnehmenden. Und das ist manchmal richtig schwer, für mich zumindest, das nicht zu tun und da neutral zu bleiben und da jeden gleich zu nehmen, auch wenn es Teilnehmende gibt, die einem den Job nicht leichter machen, weil sie vielleicht auch schlechte Angewohnheiten haben, aber dann gerade dann professionell zu bleiben.
Ja, du sprichst gerade, weil du es sagst, so Neutralität an, ne? Ich finde, das ist, also ich versuche immer, also nennt sich Allparteilichkeit, ne? Also ich bin interessiert an allen anwesenden Personen und dem, was sie zu sagen haben, gerade auch, wenn es vielleicht nicht meiner persönlichen Präferenz entspricht. So, ne? Und diese Allparteilichkeit immer wieder hervorzurufen und zu sagen, ich gebe allen Leuten die Chance, dass sie reden können, dass sie einen Beitrag geben können. Ne? Ich ermutige sie auch vielleicht konträre Sachen oder Positionen zu beziehen. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Ich bin ein bisschen vorsichtig bei Neutralität, nicht weil ich den Begriff nicht mag, so, sondern weil ich die Beobachtung gemacht habe, manche Leute machen es sich mit Neutralität zu leicht. So dieses, und ich weiß, du hast damit überhaupt kein Problem, so, ne? Aber es gibt zum Beispiel Menschen, ne, da werden Leute in Meetings richtig, richtig unangenehm und sagen irgendwie Sachen, die sie besser nicht sagen sollten oder werden verletzend oder so. Und dann zieht sich die moderierende Person so zurück und dann spricht man nachher drüber und dann sagen die, ja, ich bin ja neutral. Also da muss ja die Gruppe das managen, ne? Und das ist so mein Problem mit, also ich glaube, mit Neutralität wird halt schnell missverstanden, ne? Genau, aber ist vielleicht auch Wortspalterei, ne?
Ein bisschen schon, vielleicht, weil Allparteilichkeit, da könnte man auch sagen, ja, ich kann ja für keine Partei ergreifen, so. Ich glaube, es läuft nochmal auf einem anderen Feld, dieses Thema wenn ich dann Sachen durchgehen lasse oder unkommentiert lasse, gerade wenn jemand respektlos wird oder sich nicht an Regeln des vernünftigen Umgangs miteinander hält, und ich dann nicht angreife, dann bin ich nicht mehr neutral, weil dann mache ich mich, also es klingt jetzt hart, aber dann mache ich mich mitschuldig oder mitverantwortlich, wenn ich in meiner Moderationsrolle nicht eingreife oder nichts tue.
Ja.
Und das bringt mich auf den nächsten Punkt eigentlich
schon. Ja, gerne.
Nämlich den des Mandats.
Ja, sehr gut. Der gehört
genau,
dazu.
Ja. Weil es ist ja genau das. Moderation braucht ja ein Mandat, was erstmal abstrakt klingt. Oder anders. Was verstehst du unter Mandat? Was bedeutet das für dich konkret?
Ja.
Und was passiert, wenn jemand versucht zu moderieren, ohne so ein Mandat zu haben?
Ja. Genau, also Mandat im Kontext von Moderation heißt für mich, die Menschen, die in eine Gruppe für ein Gespräch zusammenkommen, sei es in einem Meeting, in einem Workshop, sagen, okay, wir übertragen die Verantwortung für die Strukturierung und Leitung des Gespräches an eine Person. So, das heißt, wir lassen uns von der im Zweifel unterbrechen, wir gestehen ihr zu, auch Prozessveränderungen anzustreben, ne? Wir lassen uns darauf ein, so. Und das ist ein Tauschhandel, ne? Auf der einen Seite kannst du als Teilnehmer dich dafür voll und ganz inhaltlich auf deine Punkte konzentrieren, ne? Und auf der anderen Seite gibst du natürlich eine ganze Menge an Gestaltungsmöglichkeiten ab an die Person, die moderiert. Und ich glaube, ohne dieses Mandat funktioniert es nicht. So, also, in der Praxis beobachte ich überwiegend zwei spannende Sachen. Einmal, entweder wird das Mandat übertragen, aber das dann wirklich durchzuziehen, fällt gerade Führungskräften, würde ich sagen, häufig schwer. Also, ne, zu sagen, jo, ich habe zwar gesagt, Lutz, moderier mal, aber sobald ich das Gefühl habe, jetzt geht's mir hier zu langsam.
Ach so, meinst du?
Ja, genau, so, ne? Also dieses Mandat, das muss man auch durchhalten. Ich meine, man kann immer am Ende feedbacken und auswerten, so, aber erstmal muss ich diese dauerhafte Übertragung auch aushalten. Und der andere Punkt, den ich witzigerweise auch mindestens genauso häufig beobachte, ist, dass es eigentlich eine Moderationsrolle gibt und man sich darauf verständigt hat, aber keiner so genau weiß, wer das eigentlich ist. Und dann denkt der Jochen, seine Chefin moderiert und die Chefin denkt, naja, der Jochen moderiert und der Rest fragt sich, warum denn überhaupt keiner moderiert. Und das ist schon witzig, dass es so häufig vorkommt.
Du glaubst gar nicht, wie oft ich schon Führungskräfte hab sagen hören wie, ich kann doch nicht jedes Mal moderieren. Oder kann doch nicht mein Job sein, dass ich immer moderiere. Und dann, wenn man dann aber fragt, ja, wer moderiert denn dann? Hast du das übertragen? Hast du jemandem die Aufgabe gegeben? Du hast doch einen Termin eingestellt. Dann gucken sie dich an wie ein Auto und wundern sich über die Frage. Und dann wundern sich Menschen, warum Meetings nicht laufen.
Ja, ja, ich glaube,
es gibt jemanden, der das Mandat irgendwie bekommen hat.
Ja, ich glaube, das passiert super schnell. Also für unsere Zuhörerinnen, wenn da irgendwas resoniert oder klingelt bei euch gerade, dann fragt doch mal auf dem Flur nach einem Meeting die Leute, wer hat eigentlich die Moderationsrolle? Und wenn man mehr als drei unterschiedliche Personen genannt bekommt, dann, ich glaube, dann seid ihr da was heißen auf der Spur. Ja.
Gibt es eigentlich auch sowas wie Guerilla-Moderation im Guten? Also Situationen, wo Nutzhüser sagt, jetzt greife ich aber mal ein.
Ja,
jetzt nehme ich hier mal die Moderation an mich.
Ja, ja, das, also mir passiert das schon auch relativ fix so, dass ich dann sage, wenn es okay ist, würde ich mal kurz hier strukturieren oder so. Ne? Ehrlicherweise in meinem Ehrenamt, sowohl im Katastrophenschutz als auch in der Jugendarbeit, kommt das häufiger vor. Also dass ich dann irgendwann sage, so Beispiel Ferienfreizeit, es ist 23.30 Uhr, die Gruppenleitungsrunde sitzt noch zusammen und kommt zu keinem Ergebnis, dass ich dann die Hand hebe und sage, Leute, hat irgendjemand was dagegen, wenn ich das hier moderiere? Und dann kriegen wir das hier aber auch in 30 Minuten vom Tisch. Aber da würde ich es immer versuchen, transparent zu machen und zu sagen, ich hole mir jetzt das Mandat. Und ansonsten, und das finde ich auch ganz wichtig, es gibt halt gute Moderation und es gibt gute Teilnahme. Und ich bin jemand, ich muss mich immer wieder an beide Punkte erinnern. Ne? Also,
ja. Das ist vor allem das Problem derer, die es gewohnt sind, Workshops zu leiten, die Gruppen moderieren und so weiter. Aber nochmal ganz kurz zurück zur Guerilla-Moderation. Die würdest du lieber lassen und sagen, eher explizit Oder wenn dann, wenn man den Missstand erkennt, dann eher sich das einholen, ne? Du hast das schon so angedeutet. Ja. Oder wie magst du das dann, um dir so ein explizites Mandat dann doch zu holen?
Ja, genau, ich würde das dann ansprechen. So, ich habe eine konkrete Situation vor Augen. Das war auch so ein unstrukturiertes Gespräch und so. Und dann habe ich irgendwie nach ein paar Minuten gesagt, ganz kurz, erhebt jemand Anspruch auf die Moderation, sonst würde ich das tun. Ne? Ist ja auch ein Framing. Aber da haben dann Leute genickt und gesagt, ja, mach mal. Schwierig ist, glaube ich, dieses, wenn es eine explizite Moderationsrolle gibt und man dann versucht, die zu kapern. Und da würde ich dann eher versuchen, der bestmögliche Teilnehmende zu sein, als die Rolle zu kapern.
Jetzt gehen wir mal zurück. Du hast jetzt mal das Mandat und du sollst moderieren. Und ganz konkret, wenn du jetzt irgendwie die Aufgabe vor der Brust hast, du sollst morgen 12 Personen durch ein schwieriges Thema führen, was läuft dann in deinem Kopf ab? Hast du da eine Faustformel dafür?
Ja, ich habe eine Faustformel, die ich sehr, sehr liebe. Und tatsächlich, nochmal kurz im Kontext dazu, wenn ich Gespräche strukturiere, 90% der Fälle läuft bei mir ein Muster im Kopf ab. Und das ist, und das entlastet mich total, ne, weil es mir selbst Orientierung gibt. Und ich kann das gerne sofort gleich nochmal erklären. Ich würde aber noch einen Punkt vorne anfangen, ne? Also Mandat haben wir geklärt. Dann ist es zu Beginn, ne, wichtig, Moderationsrolle einmal explizit machen. Also, dass auch alle wissen, hier, da moderiert jetzt jemand, so. Auch das wird ja gerne vergessen. Und dann in der gedanklichen Logik begehen, glaube ich, viele Leute den Fehler, dass sie ein Meeting oder eine Diskussion immer als das ist mir auch noch nicht passiert, ich musste kurz niesen, dass Leute so ein Meeting als eine lange Gesprächssequenz sehen. Und da darf man sich's leicht machen, indem man ein Meeting in ganz verschiedene Sequenzen also teilt. Und das meistens sind das einfach die einzelnen Agendapunkte. Und die folgen dann immer wieder derselben Logik. So, also, aber zuallererst, ne, jeder Agendapunkt ist ein Gespräch, das strukturiert wird. Und so kann ich dann sehr, sehr gut mich durch so ein Meeting durcharbeiten. Ja.
Und jetzt das Erste, was du machst, ist runterzubrechen auf Module, sag ich mal, oder einzelne Abschnitte.
Dann
näherst du dich diesen einzelnen Abschnitten.
Genau, dann nähere ich mich den einzelnen Abschnitten. So. Und die folgen bei mir immer derselben Logik. Wir haben das jetzt für ein Buchprojekt, das bald rauskommt, auch nochmal sehr dezidiert niedergeschrieben. Wir nennen das 3C-Modell. Und die 3Cs stehen für Center, Collaborate und Close. Das sind so drei Phasen, die immer wieder kreislaufförmig wiederholt werden. Sowohl in Workshops, aber auch in der Form, wie man Gespräche strukturiert. Und ich würde sagen, sollen wir einfach mal...
Ja, erklär mal kurz.
Genau, also ich würde, glaube ich, zu jeder Phase einfach ein bisschen was sagen. Ne?
Ja.
Also zuerst Center. Center meint nichts anderes als gemeinsam Fokus herstellen. So, wie mache ich das in der Moderation? Naja, durch eine Kontextualisierung. Also, wir machen einen Agendapunkt auf, sagen... Lieber Konstantin, du hast das Thema Arbeitszeit auf dem Sommerfest hier eingebracht. Erklär uns einmal, worum geht's. So, und dann beschreibst du mir das. So, und ich, bei mir im Hinterkopf rattert immer so, warum, wozu, wir und heute. Altes Kontextualisierungsmodell von Eberhard von Stahl. Ne? Also warum, so vor welchem Anlass, vor welchen Vorgeschichten kommen wir hier zusammen, wozu. Allerwichtigste, mit welcher Zielsetzung? Ne? Willst du einfach nur eine Information? Willst du eine Entscheidung haben? Willst du Beratung haben? Wir, also warum diskutieren wir das gerade eigentlich in dieser Runde? Weil es macht einen Unterschied, ob Leute aufgrund ihrer persönlichen Expertise gerade eingeladen sind, sich zu äußern oder als Vertreter von einer Fachabteilung. Und heute, ne? Also warum hat das heute eine zeitliche Relevanz? So, das heißt, jeder Punkt startet mit dem Centern und das Erste vom Centern ist Kontextualisieren, dass alle wissen, worum es geht. So.
Also da ist deine Rolle dann als Moderator, als Moderatorin, dafür zu sorgen, dass da einmal alles auf den Tisch kommt und
ja, das
Centern
passiert. Genau, dass alle gemeinsam ausgerichtet sind, ne? Dass wir gecentert sind, ja. Dass wir wissen, wozu, warum wir heute, ne, warum reden wir hier? Und erst wenn das geklärt ist, können wir zielführend diskutieren. So, ne? Und naja, wir kennen das in unserer Welt, in unserer Business-Welt, ne? Also Alignment-Strategie ist keine Kontextualisierung, ne? Also da braucht es schon zwei, drei Sätze mehr. Und genau, meistens kommt diese Kontextualisierung halt von den Leuten, die den Punkt einbringen. Und wenn die sich damit schwer tun, frage ich nochmal und sag: Danke, Konstantin, für deinen Punkt. Sag nochmal für diesen Punkt jetzt, was ist genau das Ziel für heute? Oder was brauchst du jetzt von den Menschen? Oder warum drängt das Thema gerade? Ne? Genau, das hilft schon mal, ne? Centern gemeinsam ausrichten, fokussieren. Ja. Und der zweite Punkt, und dann ist man mit dem Centern auch schon durch, Grundsatz der Gespräche super, super, super viel effizienter macht, immer Verständnis, Fragen vor Statements. Weil Menschen sind unterschiedlich schnell und der eine sagt, also der eine hat noch Fragen, die andere ist gedanklich schon weiter. Und dann an der Stelle driften Gespräche meistens schon auseinander, ne? Aber deswegen immer nach der Kontextualisierung zuallererst, was sind eure Verständnisfragen? Welche Fragen habt ihr, Verständnisfragen habt ihr dazu? Ja. Und die Frage, ganz kurz genau, und die Frage, verstehe ich richtig, dass du uns alle für Arbeitszeitbetrüger hältst, ist keine Verständnisfrage, sondern ist schon ein Statement. Und genau.
Aber ich merke auch selber immer wieder, ich stelle die Frage auch zuerst. Oder ich sag's einfach, jetzt erstmal Verständnisfragen, bevor wir wirklich einsteigen. Ich merke richtig jedes Mal in den Gesichtern von Teilnehmenden, nicht von allen, aber von vielen, wie das so mal so ein Reset macht. Die waren schon auf dem Sprung, zu kommentieren, weiterzumachen und dann überlegen sie nochmal, habe ich es überhaupt verstanden? Was auch interessant ist.
Ja, und also in den allermeisten Fällen gibt es einfach noch Verständnisfragen. So, ne? Also gerade bei komplexeren Themen und so. Genau, und dadurch, dass wir aber wirklich erstmal centern, Verständnisfragen klären, alle wissen, worum es geht, ne, das fühlt sich im ersten Moment langsam an, aber das ist eigentlich der Punkt, der es am Ende effizient und nachhaltig macht. Ja.
Okay, jetzt haben wir gesagt, du hast jetzt eine Moderation vor der Brust. Dann denkst du dir erstmal, okay, ich brech's runter auf einzelne Teile. Und in jedem Teil, da gehe ich einen 3-Schritt durch. Und der erste Schritt ist dieses Center. Ich hole erstmal alles auf den Tisch. Ich sorge dafür, dass wir einen sauberen Startpunkt haben. Dann kommt das zweite C. Was kommt dann?
Collaborate. Also, ne, wirklich gemeinsam an einem Thema arbeiten. In Gesprächen ist es dann häufig die Diskussion. Also das eigentliche drüber sprechen, das eigentliche Bearbeiten des Themas. So. Und da nutze ich total gerne verschiedene Moderationshilfen. So, Moderationshilfen sind kleine methodische Einschübe, die es einfacher machen, dass ein Thema in der Gruppe besprochen wird. So.
Hast du ein Best-of?
Ja. Wie viel willst du?
Die besten drei erstmal.
Okay, wir fangen mit den besten drei an. Ich habe auch jetzt hoch gepokert. Weil tatsächlich in der Konzeption von unserem Moderationstraining, ne, wir gucken uns ja immer ganz genau an, wir arbeiten verschiedene Hellos und so. Man meint ja immer, man muss 1 Million verschiedene Spielarten und Methoden kennen und so. Glaube ich nicht dran, ne? Also kenn mal lieber 4, 5 und mach die gut und dann funktioniert das schon, ne? Okay. Erster Punkt, erste Moderationshilfe, was viele, viele Menschen kennen, ist das gemeinsame Gesprächszeichen und da sicherlich in der agilen Welt, am bekanntesten der Elmo. Also Elmo, jeder kriegt eine Karte, da ist ein Elmo aus der Sesamstraße drauf visualisiert, der heißt Enough, let's move on. Und das ist quasi das Zeichen für, okay, jetzt ist langsam alles zu dem Thema gesagt, lass uns weitermachen. So, Konstantin, wie stehst du zum Elmo? Weil ich glaube, da gibt's ein paar Feinheiten, auf die man achten muss, aber...
Ja, aber dann dürfen wir das Rabbit Hole jetzt nicht aufmachen, sonst fallen wir da zusammen rein. ich finde den Elmo in der Theorie richtig gut.
Ja.
Ich habe auch eine gewisse Meinung dazu, wie man den benutzt. Ja. Ich bin der Meinung, jeder hat einen Elmo, jeder hat eine Karte in der Hand, wo draufsteht, enough, let's move on. Und darf damit in einem Gespräch markieren, hey, ich kriege jetzt hier aktuell keinen Mehrwert mehr raus. Ich habe das Gefühl, es ist jetzt genug, wir können weitermachen. Und das ist eher eine Hilfestellung für die Person, die moderiert, zu sehen, okay, Achtung, da ist jemand, für den dreht sich die Sache gerade im Kreis. Und die Person, die spricht, sieht das gerade und kann wenn sie der Meinung ist, den Satz beenden, würde ich ja. ihren Punkt fertig machen und dann kann man weitermachen.
Ja.
Es ist auf alle Fälle kein Gesprächsabbruch.
Ja.
Und das ist ganz wichtig. Ist auch ein bisschen irreführend, weil dieser Elmo halt rot ist in der Sesamstraße und das ist keine rote Karte.
Ja.
Ich finde, das Schöne an unseren Elmo-Karten ist, wer die kennt, da ist auf der Rückseite noch der Oscar drauf. Okay, stop, cancel and resume. Ich habe den Oscar noch nie in Aktion erlebt, weil ich der Überzeugung bin, dass der Elmo an sich, wenn man ihn verwendet, gut funktioniert. Aber der Oscar zeigt super, es gibt eine Eskalationsstufe zum Elmo. Also kann der Elmo ja nicht sein, wir brechen jetzt das Gespräch ab.
Ja.
Weil da gäbe es ja theoretisch noch einen Oscar.
Ja.
Und das gesagt, ja. Darf ich noch
eins
hinzu. In der Praxis erlebe ich den Elmo aber viel zu wenig, weil das muss schon eintrainiert sein mit einer Gruppe. Und wenn ich eine neue Gruppe habe, dann muss ich das schon mal vorleben als Person, die moderiert und die Karte einführt. Wenn man das nicht macht, habe ich das Gefühl, bleibt er dann doch auf dem Tisch liegen und wird erstmal nicht genutzt.
Ja, das ist sicherlich nicht die niedrigschwelligste Methode für, gerade auch für neue Gruppen so. Aber du sprichst ja. Im Prinzip alles an, was ich auch unterstreichen würde, ne? Also Elmo ist nicht, jetzt ist fertig, ne? Sondern die Hoheit, ob noch weiter diskutiert wird oder nicht, die liegt auch schon nochmal in der Moderation. Ansonsten kann ich ja als einzelner Teilnehmer alle unangenehmen Themen einfach weg-Elmonen, ne? Und ist aber ein häufiges Missverständnis beim Elmo. Und du hast jetzt mit so einem Augenzwinkern gesagt, Achtung Rabbit Hole, ich weiß nicht, ob du damit auf unsere Kollegin Hanna anspielst. Ja, okay.
Ich dachte, wir nennen hier keinen Namen.
Ja, ja, genau. Nee, unsere Kollegin Hanna Nagel, gerade viel in der Schweiz unterwegs und die hat für eine Gruppe, mit der sie zusammenarbeitet, Rabbit Hole Karten eingeführt. Ist einfach ein anderes Zeichen für, ey, wir könnten ewig über dieses Thema diskutieren, aber lass uns mal weitermachen. Und mir ist wichtig, wenn wir Menschen in Moderation schulen, dass die nicht sagen, okay, ich kenne Elmo, ne? Sondern dass die verstehen, nee, es geht um die Mechanik dahinter. Wir geben uns als Gruppe ein Zeichen für eine Falle, in die wir immer wieder reintappen. Und dann ist es okay, dieses Ding zu ziehen. So, deswegen, ob es Elmo, Rabbit Hole Karten sind oder so, ist egal. Das kann auch alles andere sein, ja.
Das ist für mich auch nochmal ein Plädoyer, da gebe ich dir absolut recht. Das ist, was Hanna ja da gemacht hat, war ultra smart. Die hat gemerkt, der Elmo wird nicht gezogen, weil die Leute aus welchem Grund auch immer da eine Hemmung haben, das zu tun. Und hat reagiert, indem sie einfach eine andere Karte angeboten hat, die, das wissen wir beide, die gleiche Funktion im Endeffekt erfüllen sollte. Und plötzlich hat es funktioniert. Also hat sie den eigentlichen Sinn erkannt und hat die Hemmung sein lassen.
Ja.
Und das Problem umschifft. Von daher fand ich es ziemlich smart, darauf so zu reagieren. Und gebt ihr völlig recht, am Ende geht es um die Funktion und nicht um die Karte. Also das Verständnis dahinter.
Ja. Sehr gut. Also Elmo als eine Moderationshilfe. Dann Lean Discussion Timeboxing finde ich eine extremst wirksame Moderationshilfe, indem ich sage, okay, wir haben jetzt 60 Stunden Zeit für unser Meeting. Wir haben 4 große Themen auf der Agenda. Wir machen es uns einfach. Jedes Thema kriegt 15 Minuten. Geht das auf? Ja. musst du kurz rechnen. Ja. Dann ziehen wir einen Timekeeper auf, also visualisieren einmal diese Timebox. Dann wird diskutiert. Und wenn diese Zeit abgelaufen ist, schauen wir uns in die Augen und sagen, kriegt das Thema nochmal mehr Zeit oder nicht? Aber dass man bewusst einen Stopppunkt hat, wo man sagt, jetzt, und das kann auch dann wieder sein, alle Hand hinter dem Rücken, 1, 2, 3, ne? Aber dass allen bewusst ist, Zeit ist begrenzt und kostbar und wir vergewissern uns im Prozess nochmal, ob wir tiefer über das Thema reden oder nicht.
Und was sagst du da jemanden, der sagt, ja, jetzt komm, Lutz, wenn das Thema aber so groß ist, dann ist es also groß, können wir ja nicht abbrechen.
Ja, Transparenz, ne? Dann sage ich, ja, ist okay, wenn das hier irgendwie mehrheitsfähig ist oder anschlussfähig ist, dann können wir darüber reden. Dann kann ich euch aber nicht versprechen, dass wir die anderen Themen noch besprechen. So, ne? Also, wenn, also kommt auch vor, dass man sagt, nee, dieses Thema ist aber so wichtig, dann müssen wir jetzt alle durch, ne? Wichtig ist, dass die Gruppe weiß, nee, im Zweifel fallen dann Themen vom Tisch. Und dann können die immer noch mal gemeinsam ausklamüsern, ob das zielführend ist oder nicht. Aber diese Transparenz herzustellen, das finde ich auch Rolle der Moderation. Ja.
Und es ist vor allem dann nicht eine Person, die alleine entscheidet, jetzt reden wir darüber weiter.
Ja.
Sondern es ist die Gruppe, die irgendwie entscheidet, okay, dafür nehmen wir uns jetzt die Zeit.
Ja, und also, ne, ich durfte vor kurzem, boah, das muss ich sehr anonymisiert beschreiben, vor kurzem jemanden spähen, der in einem sehr politisierten Umfeld unterwegs ist, wo es durchaus mal vorkommt, dass wenn man weiß, Tagesordnungspunkt 11 passt mir nicht, dann versucht man auch in abgesprochener Form, die Tagespunkte 9 bis 10 so lang zu ziehen, dass dann die Sitzung leider vorbei ist und so. Ne? Also solche, also das sind sicherlich Extremfälle, aber solche Spielarten gibt es auch. So.
Ja.
Und da und wenn solche Spielarten Einzug gehalten, dann macht es total Sinn, auf eine professionelle Moderation zu setzen. Ne? Also das ist dann nicht mehr Hausapotheke. Ja.
Absolut.
Ja. Okay.
Dritte Moderationshilfe.
Dritte Moderationshilfe. Oh, da wird es schwierig, mich zu entscheiden. Ich nehme die Blitzsichtrunde. Und Blitzsichtrunde heißt nichts.
Ich wusste es.
Ja. Genau. Blitzsichtrunde heißt nichts anderes als jede Person sagt kurz, meinetwegen 30 Sekunden, was zu dem Thema. Ich halte die aber gruppendynamisch für total sinnvoll. Einmal du kannst damit super gut in eine Diskussion starten. Verteilst dadurch zu Beginn schon mal die Redebeiträge gleich. Zum anderen muss halt jede Person Farbe bekennen. Und man beugt so ein paar Sachen vor, dass man denkt so, ich warte mal ab, ob wer anders vielleicht einen kritischen Punkt highlightet oder nicht, ne? So, oder ob alle schweigen, weil in dem Moment, wo alle sprechen, also ne, wo ich weiß, jeder sagt jetzt was, bin ich halt gezwungen, auf Farbe zu bekennen. Ich mache es total gerne auch als Musterdurchbrechung, wenn ich das Gefühl habe, jetzt diskutieren nur noch zwei, ne, dass ich alle wieder mit da reinhole. Und der letzte Punkt, und ich weiß, also oder du weißt aus unserer gemeinsamen Zusammenarbeit, eine Blitzsichtrunde gibt auch nochmal der moderierenden Person Zeit, kurz zu überlegen, wie kann es weitergehen und so. Aber auch da meine Erfahrung, wenn eine Gruppe schon lange diskutiert hat, man merkt, es kommt zum Ende, aber sie kommen nicht so ganz zu einem Ergebnis. Da eine Blitzsichtrunde reinzuschieben, nochmal kurz von jedem was zu hören, sorgt meiner Erfahrung nach meistens dafür, dass die Gruppe dann sehr schnell auch zu einem Ergebnis kommt. Ja.
Ja. Ich beobachte auch immer wieder, dass sich Gruppen einfach festfahren in der Gesprächsdynamik und es dann gar nicht viel bedarf, um sie so ein bisschen rauszustupsen und dann wieder in konstruktivere Fahrgewässer zu kommen, weil sie sich wie festgefahren haben und man muss sie ihnen helfen, um da wieder rauszukommen.
Ja, total, total. Und ne, da, also ich glaube, für eine Musterdurchbrechung ist wieder so ein hochtrabendes Wort, ne? Aber einmal zu gucken, wir haben jetzt 5 Minuten Ping-Pong zwischen Konstantin und Lutz gespielt. Jetzt gucken wir mal, was die Lara noch dazu zu sagen hat. Ist ein total wirksamer Moderationshebel. Ja.
Ja. Okay. Jetzt haben wir noch, ein C haben wir noch.
Ein C
haben wir noch. Wir haben jetzt schon Center, wir haben Collaborate. Close fehlt noch.
Das Close.
Was machen wir in der Moderation?
Ja. Die Closen. Ja. Und vielleicht insgesamt zum 3C-Modell. Ne? Ich glaube, man muss als Moderator und als Facilitator, die Modelle benutzen wir in beiden Kontexten, muss man darauf achten, dass alle diese Phasen ihren Platz finden. Es gibt Leute, die sehr gut sind im Center und es gibt Leute, die sehr gut sind, Kollaboration anzuschließen und es gibt Leute, die sehr gut sind im Close, im Schließen. Wobei ich sage, dass das Close vergessen wird und deswegen die lange Einleitung, das beobachte ich am häufigsten. Dass lange diskutiert wird und dann sagt man, ja, okay, nächster Punkt. Ne? Und deswegen das Zeit ist vorbei, ja. Und deswegen ist das Close so radikal wichtig. Ich sag immer, hinterlasse den Raum Besen rein. Niemand muss sich die Ergebnisse vom Boden aufsuchen. Naja, und wie mache ich das? Also erster Punkt, und so einfach das ist, ne, das gesprochene Wort verflüchtigt sich sehr schnell. Viele Menschen legen so gesprochene Ergebnisse dann doch sehr schnell einfach, also füllen die Leerstellen, die sie da so im Verständnis haben, mit dem, was sie glauben, verstanden zu haben. So. Und deswegen das kurze Ergebnis von einem Punkt einmal niederschreiben, kurz auf einem Post-it, auf einem Miro-Board, auf einer Flipchart. Ne? Wir halten fest, das. Oder ab jetzt gilt das. Oder wir haben gerade noch kein Ergebnis, aber Zwischenstand ist. Ne? Also wirklich einmal kurz zu visualisieren. Oder wenn visualisieren aus welchen Gründen noch nicht geht, es einmal in prägnanter Form sprachlich hervorheben. Kurze Stille. Alle schauen sich in die Augen, haben wir dasselbe Verständnis, gehen wir das mit, okay. Und dann auch dieses ganz bewusste, vielen Dank, damit ist dieser Punkt geschlossen. Wir kommen zum nächsten. So, ne? Also wirklich, dass alle immer wissen, wo sind wir gerade. Und ein gutes Closing, die Ergebnisse nochmal hervorholen, diese kurze Stille aushalten, ne, auszuhalten, und das aber auch wirklich einfach zu visualisieren, zu verschriftlichen, extrem relevant. Und meiner Erfahrung nach ist auch, wenn man diesen dramaturgischen Punkt am Ende nicht setzt, vielen Dank, damit ist dieser Punkt zu, wir kommen zum nächsten, ne, dann dauert es nicht lange und Punkte werden immer wieder aufgemacht. Immer wieder. Mhm. Und, ne, so. Und das ist relativ einfach, also Sachen nochmal abzuschließen. Man muss sich nur halt daran zwingen, weil man denkt, jetzt haben wir schon so lange darüber geredet. Jetzt wissen doch eigentlich alle, was ist. Nee, wissen sie nicht. Und jeder von uns kann, glaube ich, 1 Million Beispiele aus seiner beruflichen Praxis bringen, wo lange diskutiert wurde, gut diskutiert wurde und die Leute doch mit einem sehr unterschiedlichen Verständnis auseinandergegangen sind.
Ja, absolut. Ja, ja, Riesenproblem.
Es gibt auch immer wieder Kündigungsgespräche, da wusste eine Partei nicht, dass sie am Ende gekündigt wurde. Also, das
war schlecht moderiert.
Schlecht moderiert, ja.
Genau. Jetzt kurz vorm Checkout, bevor wir zum Ende kommen. Jetzt hast du schon richtig viele Tipps geteilt. Wir haben vieles angesprochen, auch ganz konkret. Moderationshilfen, aber schon Center schon. Dann Collaborate und jetzt auch noch Close. Da waren einige Tipps dabei, einige Verhaltensregeln. Wenn man jetzt, ich glaube, wenn man Crack ist und es hört, dann hat man da einige Impulse, die vielleicht neu sind, einige Bekannte dabei und dann kann man was mitnehmen. Aber wenn ich jetzt sage, das klingt nach mir, dieses Moderationstraining, das würde ich gern machen. Was davon kann man lernen von dem Thema Moderation? Was kann man bei uns vielleicht auch im Moderationstraining davon lernen?
Ja. Das Schöne ist ja, das ist ja eine ganz beliebte These von mir, das ist alles Handwerkszeug erstmal, ne? Also, es ist absolut erlernbar, so, ne? Wenn man will, kann man das lernen. Genau, und wenn du in unser Moderationstraining kommst, so, ne, dann steigen wir erstmal ein, legen einen gemeinsamen Grundstock auf, was sind eigentlich Aufgaben, Verantwortlichkeiten, typische Herausforderungen von Moderatorinnen, ziehen auch nochmal so die Grenze von Formaten und Rollen klar und dann gucken wir auf Fallstricke und Erfolgsfaktoren. Also was macht denn gute Gesprächsführung wirklich aus und dann auch, was sind so entsprechende Moderationstechniken und Strategien dahinter, ne? Sich dem 3C-Modell zu bedienen ist eine Strategie, ne? Es gibt aber auch noch einiges an anderen Wegen, Gespräche zu strukturieren. Na, da schauen wir drauf. Dann gucken wir auf Moderationshilfen und nicht nur auf die, die ich gerade beschrieben habe, sondern auf viele, viele mehr und probieren die auch aus. Gucken auf einfache Visualisierung. Also es ist jetzt kein Flipchart-Kurs und so, ne? Aber nochmal so ganz kurz, wie kann ich, und visualisieren heißt nicht malen, wie kann ich Ergebnisse gut visuell strukturieren? Und dann gehen wir vor allen Dingen auch darin, so eigene Moderationsskizzen zu entwerfen. Also wie kann ich mich selbst ganz individuell gut fit machen für Gespräche? Und dann, das ist mir besonders wichtig, wir probieren in diesem Training viel aus. Also ne, mein Ziel ist schon, dass jeder Mensch, der in dieses Training kommt und das auch will, wirklich mal vorne stand, wirklich mal moderiert hat, eine Gesprächssequenz strukturiert hat, wohlwollendes, aber kritisches Feedback kriegt, ne? Und die Chance hat, das auszuprobieren. So, wer will? Ne? Also es ist jetzt nicht, also es gibt keinen Zwang dahinter, aber meine Erfahrung ist, sowohl als Mitdiskutant oder als Mensch, der das vorne ausprobiert, alle lernen was davon. So. Dann gucken wir noch auf Deep Dive Fragetechniken. Ne? Diesen Thema haben wir heute gar nicht drüber geredet, machen wir vielleicht nochmal eine Sonderfolge zu. Ne? Aber das gute Handwerk hinter guten Fragen. Ne? Moderation lebt ganz viel davon, dass ich die richtige Frage zur richtigen Zeit stelle. Ne? Und dann schauen wir auch noch auf richtig gut diskutieren, also auch wenn es kritischer wird. Wie gehe ich mit Störungen um? Und ganz am Ende gibt es noch einen Exkurs. So zum Thema Moderation von Großgruppen, also Struktur und Energie, auch in großen Settings halten. Ne? Fokus von diesem Training ist jetzt nicht die klassische Podiumsdiskussion, aber es passiert ja doch relativ schnell, dass dann da nicht mal 8, sondern ein paar mehr Hanseln vor allen stehen. Auch da, und ne, da sind wir beide, haben da ja auch eine große Freude dran. Auch da teilen wir unsere Best Practices. Sowieso, wir schauen auf Meeting-Formate, die mit denen wir gute, also so Strukturen, mit denen wir gute Erfahrungen gemacht haben. genau, füllen eigentlich fortlaufend eine Werkzeugkiste und am Ende geht man platt, aber zufrieden nach Hause.
Klingt nach zwei vollen Tagen.
Ja, ja, ich bin jedes Mal, wenn wir Trainings konzipieren, bin ich hin und her gerissen, ne? Und es ist, also tatsächlich, klar, man könnte da auch drei Tage, man könnte da auch zwei Wochen zu arbeiten. Ich bin immer Fan von zwei Wochen, die gut scheppern, zwei Tagen, die gut scheppern.
Und dann loslaufen.
Und mehr kann man immer machen. Ja.
Wen erwartest du denn in dem Training? Für wen ist das denn gut?
Ich würde sagen, für alle Menschen, die regelmäßig Gespräche strukturieren müssen, also Meetings leiten, ne? Und das sind Projektleitungen, Führungskräfte, Agile-Coaches, ne? Menschen, die vielleicht auch Workshops begleiten und in dieser spezifischen Ecke nochmal besser werden wollen. Ne? Aber das haben wir schon bei unserem Facilitation-Training gesehen. Das haben wir auch schon mit 12 Studierenden gemacht, die einfach gute Basics lernen wollten. Also ich glaube, die Zielgruppe ist relativ breit. So.
Wir hatten es am Anfang über Lara und ihre Rolle, wenn es auf dem Papier stünde, dann stünde da nicht die Moderation von Gruppen und trotzdem macht sie es regelmäßig und macht es gut. Ja. Das ist vielleicht auch so ein bisschen Hinweis darauf,
ja,
wie toll wir eigentlich moderieren müssten und haben es gar nicht auf dem Schirm.
Das ist eine gute Brücke, ne? Und also Moderation ist, finde ich, sowieso, ne, nicht gekoppelt an Führungskraft, ne? Also Organisationen tun gut daran, Methoden und moderationskompetente Menschen in ihrer Organisation zu haben. Ne? Und das kann, in die Rolle kann jeder schlüpfen, ja.
Absolut. Ich sage das auch immer zum Thema Facilitation. Ich glaube, so Facilitation und Moderation, das sind so grundsätzliche Fähigkeiten, wie wir in den 90ern irgendwie PowerPoint-Präsentationen gelernt haben und Schulungen bekommen haben. Da ist das, glaube ich, in der heutigen Zeit wichtig, Gruppen und Gespräche zu führen.
Ja, das unterschreibe ich sofort. Ja.
Checkout, Lutz?
Was machen wir zum Checkout?
Ich habe eine Frage noch dabei. Du machst es ja jetzt schon ewig. Wer dich kennt, weiß, du machst schon ewig Moderation, auch Gruppenleitung. Was würdest du dir selber sagen, wenn du heute noch mal von vorne anfangen würdest? Am ersten Tag, an dem du eine Gruppe moderiert hast, kommst du auf die Erde zurück als Zukunftslutz zum kleinen, unerfahrenen Lutz. Was sagst du ihm, wenn du nur zwei, drei Sätze sagen kannst?
Es geht nicht um dich. Ich habe am Anfang, als ich angefangen habe zu moderieren, habe ich sehr schnell gemerkt, dass mir das sehr, sehr, sehr große Freude macht. Und da habe ich, das ist auch okay, ne, war ich blutjung. Und ich glaube, da habe ich manchmal auch zu viel Raum eingenommen. Und mittlerweile ich mache das mit genauso viel Freude wie vor 16 Jahren. Das hat sich überhaupt nicht geschmälert. Aber ich habe auch gelernt, mich zu freuen und mich dabei zurückzuhalten. Ja.
Vielen Dank, Lutz, für den Einblick, für die ganzen anderen Einblicke, die du gewährt hast. Für die kleinen Geschichten, die wir uns erzählt haben. Und für die ganze Folge. Es hat mir großen Spaß gemacht.
Konstantin, vielen, vielen Dank auch. Und nächste Woche moderieren wir schon wieder gemeinsam. Habe ich in unserem Kalender gesehen. Also gut.
Ach ja. Da muss ich nochmal reingucken. Zum Schluss noch eine Frage an euch, liebe Zuhörende. Wann habt ihr zuletzt ein Meeting verlassen und gedacht, das war wirklich gut moderiert? Und was genau hat es ausgemacht? Schreibt uns eure Gedanken. Ich bin gespannt auf eure Perspektiven. Das war Unboxing New Work mit Lutz Hüßer und mir, Konstantin Eckert. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Servus.